Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Also wir haben da jetzt natürlich schon gerade eine Generation, die uns jetzt zur WM gebracht hat. Da sind schon sehr spannende Persönlichkeiten dabei, wo ich gar nicht so viel Fantasie brauche, dass der ein oder andere sehr, sehr gute Trainer da dabei sein wird.
Er gehört zu den ganz Großen des heimischen Fußballs, Peter Schöttl. Mit ihm ist eine der prägenden Persönlichkeiten des österreichischen Fußballs zu Gast. Als Spieler, Kapitän und langjähriger Rapidler wurde er zum Synonym für grün-weiße Vereinstreue und sportliche Kontinuität. Heute verantwortet er als Sportdirektor des österreichischen Fußballbundes seit fast einem Jahrzehnt zentrale Weichenstellungen für die Zukunft des heimischen Fußballs mit Leidenschaft, Erfahrung und hohem Verantwortungsbewusstsein.
Ja, Peter Schöttl, eine der führenden Persönlichkeiten des österreichischen Fußballsports heute. Bei uns, lieber Peter, es geht bald los nach Amerika. Wie ist die Stimmung?
Ja, also die letzten Wochen, fast Monate, waren wir alle schon sehr aufgeregt, weil das jetzt nicht nur sportlich eine große Herausforderung ist, worauf sich alle freuen, sondern auch natürlich logistisch und administrativ so ein Verband wie uns schon vor große Probleme stellt, weil es einfach die Distanzen weit sind, weil wir einfach dort mit Themen konfrontiert sind, die wir so in der Art und Weise noch nicht gehabt haben. Aber es geht Richtung Amerika und es ist alles gut erledigt worden in den letzten Wochen und jetzt überwiegt eigentlich die Vorfreude und die Vorfreude, dass es endlich losgeht, dass wir endlich in den USA sind.
Die Begeisterung in Österreich ist ja gewaltig, nach so vielen Jahren wieder mit bei einer WM dabei zu sein. Bei der letzten warst du dabei?
Bei den letzten zwei?
Ja. Bei den letzten beiden, ja.
Entschuldigung, ja, ich war 1990 und 98 dabei. Ja. Bin ja sehr stolz drauf. Also meine Generation war halt bei zwei Weltmeisterschaften, dafür haben wir es zu keiner Europameisterschaft geschafft. Ja. Aber ja, jetzt nach so langer Zeit das wieder geschafft zu haben, tut, glaube ich, dem ganzen österreichischen Fußball sehr gut.
Naja, du hast ja als Sportdirektor ja nicht nur sozusagen jetzt die Mannschaft auch mitzubetreuen mit dem Teamchef, sondern die ganzen Rahmenbedingungen sicherzustellen. Und das ist sicher im Fall Amerika sicher nicht so einfach.
Ja, generell hast du als Sportdirektor beim ÖFB ja viele andere Aufgaben, jetzt unabhängig vom A-Team Männer. Und wir haben da ein tolles Organisationsteam, was sich in Wahrheit um diese organisatorischen Dinge kümmert. Aber trotzdem, es gibt vieles an Abstimmung. Man darf nichts vergessen, man muss alles mitnehmen. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass dann dort die Abläufe so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Weil Stichwort Zeitverschiebung, Jetlag, große Temperaturunterschiede an den Spielorten, Reisen, die wesentlich länger sein werden als bei der Europameisterschaft in Deutschland beispielsweise. Also all das wird auf uns zukommen, aber wir gehen ziemlich gelassen an die Sache heran.
Das heißt, von der Physio bis zur medizinischen Abteilung, von der Ernährung und so weiter, das volle Programm muss logistisch mitgedacht werden.
Ganz genau, und das hat sich definitiv verändert seit den 90er Jahren, wo die anderen zwei Weltmeisterschaften waren, wo ich dabei war. Unser Tross ist halt mittlerweile wirklich sehr groß, also da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Mhm. Und schlussendlich werden wir mit über 60 Leuten dort anreisen, also da ist aber alles dabei. Die Medien, die natürlich auch mit etlichen Personen vertreten sind, die Physios, die medizinische Abteilung, die Trainer, die Analysten, Zeugwarte, sicher werden vergessen, aber es ist jetzt eine richtig große Gruppe, aber nicht nur bei uns, sondern bei allen Nationen.
Jetzt führen wir dieses Gespräch in deinem Büro im neuen ÖFB-Campus in der Seestadt. Es ist eine großartige, wunderbare Anlage da. Ich glaube, mit optimalen Bedingungen für den ÖFB, aber auch für die Spieler. Ne?
Es ist etwas, warum wir sehr lange gekämpft haben, wo wir auch relativ spät dran sind in Europa, muss man auch sagen. Aber was extrem gelungen ist, wir sind jetzt seit rund einem halben Jahr hier und bis auf wirklich Kleinigkeiten hat es vom ersten Tag an ideal funktioniert. Der Campus ist nicht nur für die Sportabteilung ganz ein wichtiges Segment im ÖFB, sondern ist erstmal, dass der ganze Verband eben zusammen ist, dass die Büros da sind, dass wir unsere Lehrgänge hier machen können, dass die Schiedsrichter ihre Kurse hier machen können, dass wir unsere Trainerausbildung hier machen können, aber dass auch immer noch auch Zeit und Raum für externe Gruppen ist, um das Ganze natürlich auch wirtschaftlich zu betreiben.
Und bei der Öffnung waren hunderte Kinder auch noch da. Von, glaube ich, U8 bis U11 oder so.
Ja. Also es nutzt natürlich, wenn die Nationalmannschaft der Männer gerade so performt. Ja. Die Begeisterung ist ja wirklich spürbar aktuell im Land. Es freuen sich wirklich alle auf dieses erste Spiel gegen Jordanien. Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir gut starten in dieses Turnier.
Die Public-Viewing-Zeiten in Österreich werden ein bisschen schwierig werden. Ja. Vor allem 6 und 4 Uhr gegen Argentinien wird es dann ein bisschen leichter. Ne?
Ja.
Aber
ja. Das sind auch kriegen. So Dinge, die halt einfach anders sind diesmal.
Ja.
Liegt aber nicht in unserer Hand und wie gesagt, ist so. Wir hoffen, dass wir vielleicht nach der Vorrunde noch einige Termine haben, die irgendwann in der Nacht
das
sind,
hoffen das soll uns recht sein. Peter Schöttl, jetzt Sportdirektor schon fast 10 Jahre beim ÖFB, nicht ganz, aber fast 10 Jahre. Du hast eine beeindruckende Karriere. Ich meine, man verfolgt das mit, aber zum Beispiel habe ich gelesen, das erinnert mich auch an meine Jugendzeiten, mit 12 Jahren noch Nachwuchstraining auf der legendären Pfarrwiese.
Stimmt.
Ja.
Das war noch Ende 70er Jahre, da haben wir noch auf der Pfarrwiese trainiert und ich glaube Anfang der 80er Jahre war ich dann sind wir dann ins Hanapi-Stadion gewechselt. Ja. Können nicht viele von sich sagen, bin Zeitzeuge quasi.
Zeitzeuge
aus dieser Epoche.
Die legendäre Fahrt. Ja, großartige Karriere, Matura, dann mit EU-Studien begonnen, 86 in der Kampfmannschaft von Rapid, debütiert 527 Pflichtspiele, wenn ich das richtig recherchiert habe. Damit österreichischer Rekordhalter, nicht? In der Bundesliga. Oder zumindest bei Rapid?
Nein. Bei Rapid Bundesliga Spiele habe ich die meisten, das sind glaube ich 436. Ja. Insgesamt Spiele, und da kommt ja dann noch Cup dazu, Europacup, hat der Steffen Hoffmann dann vor ein paar Jahren mich überholt, der Lauser. Aber ich glaube, das Besondere an meiner Karriere ist, dass ich halt wirklich nur für einen Verein Fußball gespielt habe.
Ja.
Also, dass ich einen Vereinswechsel gemacht habe und dass ich auch nach meiner aktiven Karriere auch zum Glück gleich im Verein damals als Sportdirektor weitermachen durfte.
Ja, Trainerlaufbahn, Sportmanager, dann noch Rapid, auch ein paar andere Stationen mit Wiener Neustadt, glaube ich, dann in der zweiten Liga Meister geworden und dann oder aufgestiegen jedenfalls.
Na, übernommen, vor mir aufgestiegen, aber 2,5 Jahre bei Wiener Neustadt gemacht, dort Cupfinale gewesen. Und dann von Wiener Neustadt eben zu Rapid gegangen.
Zu Rapid, Trainer. Ja. Und wie war dann der Sprung zum ÖFB?
Boah, der Sprung vom ÖFB hat eigentlich länger gedauert, als was ich geglaubt habe. Weil ich bin nicht einer, der immer in Österreich Fußball gespielt hat. Also ich habe nie den Schritt ins Ausland gemacht als Aktiver. Und habe halt auch meine Länderspiele und habe immer eine Verbindung zum ÖFB gehabt. Und habe mir irgendwo so gedacht, bei dem Profil, was ich anbieten kann, dass das eigentlich passen könnte für mich.
Ja.
Und habe aber dann, wie du richtig gesagt hast, als Trainer einige Stationen gehabt. Da war ich beim Wiener Sportclub in der Regionalliga, war dann bei Wiener Neustadt, war dann bei Rapid, war dann bei Grödig und war dann so um meinen 50. Geburtstag so, dass ich dann vom ÖFB, damals vom damaligen Sportdirektor Willi Ruttensteiner, angesprochen wurde, weil sie einen U19 Teamchef gesucht haben. Weil Andi Herauf damals Sportdirektor in Neuseeland geworden ist. Also es hängt ja immer so irgendwie zusammen. Ja, und seit 2017 bin ich beim ÖFB, bin, wie gesagt, zunächst als U19-Teamchef gekommen und war 5 oder 6 Monate später dann Sportdirektor.
Ja.
Etwas, was ich so in der Art und Weise nicht geplant hatte, was ich aber jetzt auch schon fast 9 Jahre mache.
Aber das heißt, du hast praktisch von der Trainerlaufbahn zur Managementfunktion, du hast das Step-by-Step gemacht.
Ich hab's eigentlich Step-by-Step, das würde sich so anhören, wie wenn es so richtig strukturiert und geplant gewesen wäre.
Naja, das sollten davon.
Aber ich habe eigentlich sowohl Trainerausbildung als auch Managementausbildung parallel gemacht und wollte mich eigentlich breit aufstellen. Nach der aktiven Karriere habe ich gewusst, das ist meins. Wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich da im Fußball bleiben. Und habe meinen Managementkurs gemacht, meine Trainerausbildung gemacht und war dann eigentlich immer abwechselnd. Habe mich in dieser Branche halten können und war eben zunächst gleich mal Sportdirektor bei Rapid, Dann war ich wieder Trainer in der Regionalliga, dann habe ich eine Zeit lang als Trainer gearbeitet, dann war ich Manager bei der Vienna ein halbes Jahr. Und das ist irgendwo ein Vorteil, dass ich vielseitig verwendbar bin, offenbar. Ja. Und sonst hätte ich mich ja nicht so lange im obersten Segment des Fußballs halten. Aber so richtig geplant habe ich es nicht. Ja, ja. Also es war einfach für mich wichtig, dass ich meine Ausbildungen absolviert habe.
Schau, die sportliche Karriere, die ist ja auch sensationell. Ich glaube, du hast wenig Konkurrenten. Ne? Dreimal Meistertitel, zweimal Cupsieger habe ich da stehen, zweimal österreichischer Supercupsieger, dann Sieger des, wenn Sie wenige erinnern, des legendären Wiener Stadthallenturniers.
Das war eine tolle Geschichte.
Ja, tolle Geschichte, ja. Und einmal, und das war ganz besonders 1996, im Finale im Europapokal der Pokalsieger, damals in Paris gegen Saint-Germain, eine Mannschaft, die uns ja heute nicht unbekannt ist. Ja?
Ganz genau, also dieses Europacup-Finale, das wird gerade aufgewertet, dadurch, dass Paris Saint-Germain jetzt gerade so erfolgreich ist. Ja.
War ja eine knappe Niederlage.
War ein unfassbares Erlebnis, der Weg dorthin, die Erfolge in dieser Saison mit Siegen über Feyenoord Rotterdam, Sporting Lissabon, das war einfach die schönste Zeit in meiner aktiven Zeit bei Rapid. In dem Jahr sind wir auch Meister geworden, in dem Jahr haben wir dann auch Champions League gespielt, im Jahr 96. War sicher mit die erfolgreichste Zeit meiner Karriere.
Sag, wann heute du hast ja praktisch täglich mit den erfolgreichen Spielern der Nationalmannschaft zu tun, wann heute jemand zu dir kommt, ein erfolgreicher Fußballer, der sagt, lieber Peter, ich tät gern die Trainerlaufbahn einschlagen nach der aktiven Karriere. Welche Ratschläge würdest du dem mit auf die Reise geben?
Also ich würd's jedem empfehlen, einmal anzufangen, um einfach für sich selber zu sehen, ob das ist, was er sich vorstellen kann für die nächsten Jahre oder für sein weiteres Leben. Mittlerweile habe ich schon ein bisschen Erfahrung auch, was Menschen betrifft, wie sie ihren Beruf machen. Man sieht relativ schnell, für wen das passen kann oder wer vielleicht im Management besser aufgehoben ist oder überhaupt in einem anderen Beruf. Aber also wir haben da jetzt natürlich schon gerade eine Generation, die uns jetzt zur WM gebracht hat. Da sind schon sehr spannende Persönlichkeiten dabei, wo ich gar nicht so viel Fantasie brauche, dass der ein oder andere sehr, sehr gute Trainer da dabei sein wird.
Sag einmal, eine theoretische Frage, die ganz einfach klingt, aber wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Was macht eine gute Mannschaft aus?
Gute Mannschaft macht aus einmal, also Grundbedingung ist dieser Zusammenhalt, dieses gegenseitige Vertrauen, was man zueinander hat, dieses, dass man das Gemeinsame trotz jeder individueller Qualität über das als Ganzes als Wichtigstes einfach erkennt. Und ob man dann Fehler macht oder keine Fehler macht, das merkt man. Also wenn ich mir jetzt heuer beispielsweise ein paar Mannschaften anschaue, wenn ich Bayern München mir heuer anschaue, dann spielen die nicht nur gut Fußball, sondern da sieht man, da ist vieles in Ordnung. Die machen gemeinsam was, die winken nicht ab, wenn Fehler passieren, die machen füreinander was, die spielen füreinander. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, dieses, ja, was eh so oft strapaziert wird, dieses Familiäre, dieses, wo man sich freut aufeinander, ist, glaube ich, der Nährboden für das, dass man Erfolge feiern kann.
Jetzt sagen aber manche Sportmanager, du kannst heute wahrscheinlich gegen entsprechende Bezahlung über Firmen und über das Internet und die EDV und die Computerwelt sozusagen erforschen, wo auf einer bestimmten Position der beste Spieler ist, den man sich auch noch mit einem bestimmten Marktwert, auf dem man das eingrenzen kann, leisten kann. Aber ergibt das in Summe noch eine gute Mannschaft?
Manchmal sicher, ja. aber garantiert ist da keine. Und in Wahrheit macht man das auch ein bisschen Angst, wenn man das so am Reißbrett plant. Das ist halt auch nicht der Fußball, den ich kenne. Das Schöne ist halt dieses, ja, dass da Menschen gemeinsam zusammenarbeiten, um Erfolge zu haben. Und die Wissenschaft und die Analyse sind ganz, ganz wichtige Dinge, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind. Da haben ja auch wir einige dabei bei der Europameisterschaft, bei der Weltmeisterschaft, Entschuldigung. Aber der Mensch muss bei mir immer im Mittelpunkt stehen. Also ist auch irgendwo meine Aufgabe, Rahmenbedingungen, einer Infrastruktur einfach zu schaffen, um Erfolge zu ermöglichen. Und mir hat das schon sehr viel geholfen in meiner Zeit nach dem Fußball, dass ich immer von diesem Teamgedanken ausgegangen bin. Also ich weiß, dass, welche Rolle ich als Spieler hatte. Ich weiß, dass jeder seine Rolle erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Das versuche ich auch da in meiner Abteilung so
das zu handhaben. Das Können auf der einen Seite, aber es muss die menschliche Qualität auf der anderen Seite.
Ja, ist einfach wichtig. Ist einfach wichtig, dass man einander vertraut. Aber natürlich braucht es fachliche Qualität.
Natürlich. Aber da gibt es diese Geschichten von dem deutschen Trainer Otto Rehhagel, der immer, wenn er einen Spieler irgendwo verpflichtet hat, immer dorthin gefahren ist, wo der herkommt und mit seiner Familie geredet hat.
Nein, und so mit seiner Frau mit meistens seiner Frau. Kommen.
Ja.
Also gibt es ja die Geschichte, wo er die Frau Rehhagel eigentlich dann das Signal gegeben hat, dass sie an die Herzog damals zu Bremer geholt haben. Ne?
Okay.
Das geschulte Auge der Ehefrau.
Sehr gut, ja, das kann man ja voreinbinden. Das heißt, du hast als Sportdirektor, weil wir gleich bei den Ehefrauen sind, du hast als Sportdirektor ja nicht nur die Nationalmannschaft, sondern du hast ja den gesamten Sportbereich des ÖFB zu betreuen. Und jetzt habt ihr ganz tolle Erfolge im Nachwuchsbereich, Vize-Weltmeister der U17. Mhm. Das ist ja etwas, was alle anderen auch mit in die Höhe reißt, oder?
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz ein bisschen skizzieren, worum es geht in der Direktionssport. Also bei uns gibt es
die Frauen natürlich und
gibt es die Trainerausbildung, die von uns organisiert wird. Es gibt die Talentförderung mit dem Akademiesystem. Wir haben die Frauenfußballabteilungen, die auch die Liga administriert. Wir haben diese große und oft halt unerwähnt bleibende Sektion Breitenfußball, weil jeder der Teamspieler, die da sind, hat irgendwann einmal bei einem kleinen Verein angefangen. Und wir haben natürlich die Nationalteams, die 7 Burschen-Nationalteams und die 3 Mädchen- bzw. Frauen-Nationalteams. Und du hast recht, wir waren 2024 bei einer U20-WM der Frauen in Kolumbien beispielsweise. Wir waren letztes Jahr in Katar bei einer U17-WM der Burschen und wir fahren jetzt mit dem A-Team zu einer WM. Wir wollen nächstes Jahr mit den Frauen erstmalig zu einer WM in Brasilien fahren.
Du hast einen neuen Teamchef verpflichtet?
Da habe ich einen neuen Teamchef verpflichtet, ja. Also grundsätzlich läuft es ganz gut. Wir qualifizieren uns für Endrunden. Wir haben auch beim Männernationalteam bei den letzten Endrunden uns auch die Vorrunde geschafft. Und wünschen uns natürlich jetzt bei der WM, dass wir weiterkommen wie das letzte Mal. Und hängt natürlich immer von der Auslosung ab. Aber diese Mannschaft, die jetzt in die USA reist, die ist sehr selbstbewusst. Die traut sich viel zu. Und traue ich mich auch sagen, dass kaum jemand gern gegen uns Fußball spielt, weil wir eben so eine Geschlossenheit haben, so eine Aggressivität haben und so eine Leidenschaft haben.
Ja, ich habe das heute schon gelesen vom Trainer, ich glaube französischer Trainer von Jordanien, der da auch schon seinen Respekt gezeigt hat. Ja. Dann ist er gelungen, den Ralf Rangnick zu bekommen. Das ist ja ein super Coup gewesen, wahrscheinlich gar nicht so auf der europäischen Fußballebene.
Ja, da hat es natürlich ein paar Aspekte gegeben, die da einfach gut zusammengespielt haben. Also nachdem ich halt schon erfahren habe, dass man mal reden sollte mit ihm, haben wir uns dann eigentlich alles telefonisch gemacht, haben ihn angerufen, haben mal geredet, dann haben wir öfters telefoniert. Dann war einmal dieses Zwischenmenschliche gut zwischen uns. Wir haben auch sehr, sehr offen kommuniziert, was für uns möglich ist, wo unsere Schwächen, sage ich mal, sind in einem Verband im Vergleich zu einem Verein, wo es schnellere Handlungen gibt und Abläufe gibt. Und das hat dann gut gepasst. Und das Finanzielle war dann das zweite Thema. Und was natürlich für Ralf ganz, ganz spannend war in der Konstellation, ist, dass im Jahr 2022 eine Europameisterschaft in Deutschland im Jahr 2024 vor der Tür gestanden ist und eben diese Weltmeisterschaft in den USA. Und bei allen Erfolgen und bei allen seinen Tätigkeiten, die der Ralf halt schon hinter sich gebracht hat, das kostet nur mit einem Nationalteam, zu einer Endrunde zu fahren, das einmal zu erleben.
Ja.
Und so wie die Europameisterschaft dann gelaufen ist, mit dieser totalen Begeisterung und Überraschung, dass wir die Gruppe gewinnen, aber dann auch mit dieser totalen Depression, wo wir alle wirklich in ein tiefes Loch gefallen sind nach der Niederlage im Achtelfinale gegen die Türkei. Ja, wollen wir es jetzt
das
in den USA natürlich Pech, ja. besser machen, ja, idealerweise. Ja, ja, Pech, es war halt so. Es
gehört dazu.
Ja, es gehört dazu. Ja. Aber das war ja eine Konstellation, diese zwei Turniere, die Ralf gereizt haben. Dann hat er natürlich, je öfter er gekommen ist, umso enger ist diese Bindung zu den Spielern passiert. Und er wird ja hier in diesem Land jetzt nicht nur respektiert und sehr geschätzt. Das hat er ja überall gehabt bei seinen Stationen, weil er halt fachlich einfach ein Top-Mann ist. Sondern er wird ja hier verehrt zum Teil von Fans und das, glaube ich, ist für ihn auch was Neues, das, was er so noch nicht gekannt hat. Aber man sieht ja auch, wie sich das entwickelt hat, wie die Begeisterung da
ist. Aber er ist ein bisschen auch so wie du, so auch ein Philosoph, der ein bisschen mehr sieht im Fußball als das Match, was vor der Tür steht. Weil viel über Jugend und über Kinder redet und wie man Sportförderung und so weiter.
Nein, er ist an allen Dingen interessiert, also aber natürlich speziell im Fußball auch abseits seiner Mannschaft. Das macht er mal so spannend und so spannend. Also am spannendsten finde ich seine Hartnäckigkeit, wie er manche Themen verfolgt. Also er hört nicht auf. Und das unterscheidet ihn ein bisschen von mir. Also er ist sehr, sehr selbstbewusst und er ist extrem hartnäckig. Ja. Und wenn das nicht, er hört einfach nicht auf, an Dingen festzuhalten, von denen er überzeugt ist, dass das gut ist für den österreichischen Fußball.
Das kann wahrscheinlich auch gar nicht schlecht sein.
Nein, und er hat das, was mich total imponiert, also sofort Zugang zu allen Politikern, egal. Die höchsten Würdenträger des Landes, also von denen fordert er Dinge ein und die möchte er sehen und das passiert dann auch.
Kommen wir vielleicht noch zum Schluss, Peter, wenn wir jetzt, das schauen wahrscheinlich viele Leute dazu, die aus dem Bereich der Politik kommen, unser Geschäft ist ja, euch zu unterstützen, indem wir uns bemühen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Was wäre denn sozusagen aus der Sicht des Sports und aus der Sicht des Fußballs vor allem eine Botschaft an die Politik?
Naja, also nachdem wir da so einen wunderschönen Campus jetzt haben und so tolle Möglichkeiten haben, wäre es natürlich generell schön in diesem Land, Thema Infrastruktur, mehr Sportplätze, diese Dinge einfach zu haben. Und speziell für uns wäre natürlich schon spannend, wenn wir reden jetzt eh nicht mehr von einem Nationalstadion, sondern wir reden ja eh schon von einer Event-Arena, die auch vom ÖFB genutzt werden könnte und sowas zeitnah entstehen könnte.
Ja.
Dann würde das dieses positive Bild total abrunden.
Okay, das nehmen wir als Botschaft mit. Und wahrscheinlich wirst du mir auch nicht widersprechen, wenn man sagt, wir brauchen möglichst viel Fläche, also möglichst viel Fußballplätze, möglichst viel Infrastruktur für kleine Vereine, für Kinder und Jugendarbeit, für Frauenarbeit da.
Ja. Genau, einfach die Möglichkeiten, um Sport zu betreiben.
Ja. In diesem Sinne danke ich herzlich für das Gespräch, wünsche mal erstens eine gute Reise nach Amerika.
Danke.
Eine tolle Leistung, da bin ich überzeugt, ihr werdet die besten Rahmenbedingungen schaffen und euch und uns allen viel, viel Erfolg und gutes Gelingen.
Danke vielmals.
Und danke, dass du noch so knapp vor der WM-Zeit gehabt hast.
Gerne.
Danke.
Danke.
Schön. Danke.